Heute möchte ich gerne zu Beginn etwas über sogenannte Management-Tools sprechen. Da gibt es jetzt sicher die einen oder anderen, denken, ach nee, was hat der heute wieder vor? Was will er heute da wieder fabrizieren? Das kenne ich doch schon in- und auswendig. Anderer denkt, ich kann es nicht mehr hören. Jemand anders sagt, das höre ich doch im Beruf tagtäglich, das brauche ich in der Gemeinde nicht. Und andere denken vielleicht Management und Glaube, das passt doch alles irgendwie nicht zusammen. Und wenn das so gerade vielleicht deine Gedanken sind, dann möchte ich dir Mut machen, trotzdem dran zu bleiben. Denn ich kann dir sagen, es wird dennoch biblisch. Management ist nicht unsere Grundlage, die Bibel. Jesus Christus ist unsere Grundlage. Und doch wollen wir uns mal so ein bisschen angucken, was die Wirtschaft da zu bieten hat. Denn die haben ja Management-Ideen, die wir teilweise in den Gemeinden auch schon gehört haben, die uns gar nicht fremd sind. In den Firmen ist es oft so, beginnt eine sogenannte Zukunftskonferenz zuallererst mal mit einer Sache. Ich habe gedacht, ich bringe heute mal eine Flipchart mit, wo ich ein bisschen euch was präsentieren kann. Und es ist für mich das erste Mal, aber es ist ja vielleicht ein bisschen unterhalten, ich habe keine Ahnung. Und für die, die vorne sitzen und sehen, dass da schon ein bisschen mit Bleistift gekritzelt ist, das ist für mich einfach nur, damit ich eine Orientierung habe. Das werdet ihr noch deutlicher zu sehen bekommen. In den Managementbereichen, da geht es zuallererst mal darum, eine Vision zu entwickeln. Eine Vision ist da noch gar nichts Konkretes. Das ist erstmal ein bisschen rumspinnen, ein bisschen zu überlegen, wo wollen wir denn irgendwann sein? Und dieses Ziel oder diese Vision ist vielleicht noch gar nicht wirklich realistisch, vielleicht sogar noch etwas unerreichbar. Aber um eine Richtung soll es gehen. Da geht es darum zu überlegen, welches ist der Weg, den wir gehen wollen. Damit man eben dahin kommt, dann werden etwas formuliert, nämlich sogenannte Ziele, die uns da helfen, dieses zu erreichen. Kann man es erkennen? Ja, da werden Ziele entwickelt. Ziele, die eben helfen, dass wir irgendwann diese Vision erreichen. Und diese Ziele, die haben eben verschiedene Aufgaben. Sie sollen uns dahin führen und die sollen uns den Weg dahin erleichtern. Und man spricht von sogenannten smarten Zielen. Die Andrea vorhin hat mir schon gleich aufgezählt, was das denn bedeutet. Das steht nicht für die Autoindustrie und für den kleinen Kinderwagen mit Motor, für das kleine Auto, sondern die Ziele haben eine Funktion. Zum einen soll ein Ziel, ja, schon habe ich den ersten Rechtschreibfehler, spezifisch sein. Das geht darum, dass das ein Ziel ist, was nicht ganz weit weg ist, was keiner kapiert. Ein spezifisches Ziel, das ist so, dass es präzise ist und eben nicht so wie eine Vision, die vielleicht etwas vage ist. Dann gibt es als nächstes ein Ziel oder ein Kriterium eines Zieles, dass ein Ziel messbar sein soll. Denn was nützen mir irgendwelche Ziele, wenn sie eigentlich scheinbar unerreichbar sind? In der Gemeinde würde man vielleicht sagen, ja, wir wollen bis Ende des Jahres noch 100 Mitglieder haben und 50 Bekehrungen. Das wäre ein messbares Ziel. Wenn wir am Ende nur 99 haben, hätten wir das Ziel eben nicht erreicht. Aber das Ziel ist nicht nur messbar, sondern es soll auch aktuell sein, es soll in die jeweilige Situation hineinpassen und es muss auch akzeptiert sein von den Empfängern. Also in der Wirtschaft wären es die Mitarbeiter, da geht es darum, dieses Ziel, da muss man dahinter stehen. Und wenn wir jetzt von den 100 Gottesdienstbesuchern reden, wäre beim nächsten Ziel die Frage, ist das denn tatsächlich realisierbar? Ist das wirklich so? Ein Ziel muss eben realisierbar sein. Und das Letzte, ein Ziel, ja, ihr könnt es ja nicht lesen wahrscheinlich, aber genau, das nächste Ziel wäre dann, oder das nächste Kriterium eines Ziels wäre terminierbar, eben zu sagen, wir wollen dieses Ziel innerhalb eines Jahres, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre erreichen. So wird das dargestellt in den sogenannten Zukunftskonferenzen im Managementbereich, in der Wirtschaft. Wenn man so eine Vision hat, so Ziele hat, ist der nächste Schritt das Umsetzen. Das ist nämlich eigentlich fast noch wichtiger, wie das ganze Vorgeplänkel. Wenn man das nicht macht und diese Ziele und diese Sachen dann in der Schublade verschwinden, dann nützt eine ganze Planung nichts. Das ist jetzt Management. Und man hat ja dann überlegt, wo ist denn dieses, wo haben denn das Management diese Ideen her? Wer hat das fabriziert? Da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Aber wenn wir nämlich den Text von heute anschauen, von Paulus, ein Text, dann muss ich sagen, der hat das schon kapiert. Der hat genau das umgesetzt und das, und darum soll es heute gehen im Philipperbrief. Dort beschreibt er seine Vision. Dort beschreibt er seinen Weg zum Ziel. Und damit wir den Text nachher aus Philipper 3 verstehen, wollen wir ein paar Hintergrundinformationen hören. Philippi war eine Stadt, die lag in einer römischen Provinz, und das war oder ist im heutigen Griechenland. Wir sehen das hier so im Bereich Griechenland. Und diese Stadt, die lag an der sogenannten Via Egnatia. Das war eben diese Strecke, die kam von Rom, also weiter hier, von Rom bis Byzanz. Das war eine Handelsstrecke zwischen diesen zwei großen Weltstädten. Und deswegen nahm die Bedeutung dieser Stadt Philippi ganz schnell zu. Das war für eine Stadt, war das wichtig, für das Postwesen, für den Tourismus, für die Gastronomie und für was alles noch, war das wichtig, an so einer großen Straße zu sein. Und in Philippi und drumherum wurden ganz viele römische Soldaten angesiedelt. Das war ein ganz fruchtbares Gebiet. Und dadurch war diese Stadt letztlich eine römische Kolonie. Römische Bürger, und das heißt, dass die Bürger dieselben Rechte hatten wie die in Rom. Zum Beispiel waren sie befreit von der sogenannten Kopfsteuer oder von der Grundsteuer. Diese Gemeinde, die entstand während der zweiten Missionsreise von Paulus. Durch eine nächtliche Vision ist Paulus auf den Weg gerufen worden nach Mazedonien, um dort eine Arbeit zu beginnen. Normalerweise hätte er angefangen, in einer Synagoge Gottes Wort zu predigen. Aber der jüdische Anteil in dieser Bevölkerung war so gering, dass es dort gar keine Synagoge gab. Und deswegen ist Paulus zuerst einmal an den Fluss gegangen. Da saßen ein paar Frauen, die haben dort gearbeitet, und dort bekehrte sich Lydia, das war die erste europäische Christin. Diese Frau hat dann sich und hat sich bekehrt, hat dort mit seinem, das heißt dann mit dem ganzen Haus, und so wurde dieses Haus von der Lydia der Ausgangspunkt für sämtliche missionarischen Aktivitäten von Paulus. Und trotzdem mussten Paulus und Silas damals die Stadt schnell verlassen wegen falscher Anschuldigung. Aber es bestand zwischen Philippi und Paulus immer ein ganz herzliches Miteinander zwischen den Gemeinden und ihm. Er nennt sie meine ganze Freude. Also scheinbar war dieser Weg, den Paulus da gehen musste, genau der richtige Weg. Und dadurch schreibt Paulus in seinem Brief an die Philipper, an Freunde, an Weggefährten, die ihm treu in seinem Dienst unterstützt haben. Er drückt sich nirgends vorsichtig aus, weil er weiß, die verstehen mich. Er schreibt unbeschwert von seiner engen Freundschaft, die ihn mit der Gemeinde verbindet. Und obwohl dieser Brief, der Philipperbrief, im Gefängnis geschrieben wurde, ist der Grundtenor oder das Hauptthema die Freude am Herrn. Und heute, wie gesagt, Philipper 3, Verse 12 bis 21. Und Joshua hat sich bereit erklärt, uns den Text zu lesen.
Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesem Ding Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Aber eins tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen.
Ja, vielen Dank. Ich finde es immer mutig, wenn unsere jungen Leute sich dazu bereit erklären, denn das ist das erste Mal immer gar nicht so leicht, hier vorne zu stehen. Der Text ist übrigens aus der neuen Genfer Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, die lesen wir ganz viel im Hauskreis, die uns alle sehr, sehr gut gefällt. Also da kann man auch kaufen am Büchertisch. Ich weiß nicht, ob was aktuell da ist, aber bestellen kann man das. Davon gibt es das Neue Testament und die Psalmen und mittlerweile auch die Sprüche. Und ich habe jetzt erfahren, im Brunn Verlag sind die eben auch dran, am Alten Testament. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis das raus ist. Es dauert nämlich seine Zeit, bis ein Buch übersetzt ist oder die Bibel übersetzt ist, das Alte Testament. Aber wenn man jetzt diesen Text liest, dann merken wir schon, ach, Paulus ist nicht immer leichte Kost. Petrus hat das ja auch schon gesagt, Paulus macht viele Worte und so. Das ist nicht ganz so leichte Kost, aber ich bin ja dafür da, dieses harte, große Schwarzbrot ein bisschen in Stücke zu schneiden, damit wir es verstehen. Und um unserem Beispiel vom Anfang zu bleiben, beginnt Paulus diesen ganzen Abschnitt mit seiner Vision. Es sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich schon alles erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Paulus spricht hier von einem großen Ziel, das er noch nicht erreicht hat. Und das ist ein Zustand, den Paulus eigentlich gar nicht will. Und mit dieser Aussage, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat, macht er auch gleichzeitig einer Gruppe klar, die denkt, sie haben schon alles erreicht, dass sie mit ihrer Lehre falsch liegen. Diese Gruppe vertrat die Meinung, dass die Vollkommenheit, also die Sündlosigkeit im Leben und im Glauben schon auf dieser Welt hier geschehen kann, dass das erreicht werden kann. Und ihnen sagt Paulus, hört mal gut zu, ich bin Christ, aber ergriffen habe ich das alles noch nicht. Ich bin ein Mensch mit Fehlern, ich bin nicht perfekt und ich bin noch lange nicht vollkommen. Und da kommt der Text mir eigentlich ganz schön nah. Ich bin auch ein Mensch mit Fehlern, nicht perfekt. Ich bin auch nicht vollkommen. Ich bin Vollzeit-Christ, sage ich immer. Ich bin Prediger. Ich habe eine Gemeinde. Ich bin Ehemann. Ich bin Vater. Ich bin ein Freund. Und eben nicht vollkommen. In den ganzen Beziehungen komme ich ebenfalls an meine Grenzen. Und weil das so ist, möchte ich gerne hören hier auf Paulus, was er so zu sagen hat. Wie die Vision von Paulus Gestalt gewinnen kann. Ja, Paulus ist hier letztlich auf der gleichen Ebene wie ich. Er ist auf der gleichen Ebene wie du. Und aus diesem Grund ist die Vision von Paulus, ich setze alles daran, an das Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ja, sein großes Ziel von Paulus ist letztlich, dass er diesem Ziel oder dieser Vision entgegengeht, dem Ziel nachjagen. Das ist das, was er formuliert und das, was er machen will. Das ist seine große Vision von Paulus. Er will diesem Ziel nachjagen, obwohl er weiß, dass er nicht vollkommen ist. Aber in dem, was er sagt, ist er wieder einmal richtig radikal. Wir hören da Begriffe wie, ich setze alles daran. mit ganzer Kraft. Ich lasse mich ganz auf das Ziel ein und gehe ganz auf das Ziel zu. Ich will mich von keinem Fall abbringen lassen. Und mit dieser Radikalität, trotz der Fehler, wünscht sich Paulus, dass wir gute Christen sind. Dass wir dem Ziel entgegengehen, so wie wir das eben jetzt hier gehört haben. Und als guter Manager sagt er eben das und sagt hier, meine Vision ist das. Ich gehe diesem Ziel entgegen und dazu braucht es die sogenannten smarten Ziele. Das hat er so nicht formuliert. Smart, das war jetzt eh ein Begriff, den gibt es eher in der neueren Zeit. Aber er hat das schon tatsächlich umgesetzt. Und zuallererst hat er gesagt, wenn es um diese Ziele geht, dass er umkehren will. Und das ist der erste Unterpunkt, die Umkehr. Das kann und das kennt Paulus aus seinem Leben, umkehren. Paulus war ja nicht immer ein Streiter und Eiferer für Jesus, sondern im Gegenteil, er war ein radikaler Streiter und Eiferer für die Juden. Er war Mitglied bei den Pharisäern und hatte dort eine Spitzenposition. Er hatte Einfluss, er hatte Macht. Und durch seine Person hat er die Christen verfolgt. Er hat Christen töten lassen. Sie waren eine Gefahr für die Juden, weil sie ja gesagt haben, der Messias ist gekommen. Der Messias hat gelebt, der Messias ist gestorben und wieder auferstanden und hat seinen Geist dagelassen. Und das war für die frommen Juden ein Hohn in ihren Augen. Das wollten sie nicht wahrhaben. Und aus diesem Grund hat Paulus gesagt, diese Christen, die müssen wir ausrotten. Und mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Radikalität ist er diesem Ziel nachgejagt. Er tat alles, um dieses Ziel zu erreichen. Also auch da schon war er ganz radikal, Paulus. Und dann geschah das tatsächlich Unglaubliche, das Unmögliche. Dieser Mann, der begegnet dem Auferstandenen. Einmal noch begegnet er ihm und dann kehrt er um. Dieser verblendete Mörder, die Geisel der Christen damals, wird plötzlich selber Christ und verändert sein Leben von einer extremen Position in genau entgegengesetzte Richtung. Die, die er verfolgt hat, denen gehört er plötzlich an. Das war sicher kein leichter Schritt, vor allem auch nicht für die Christen damals. Die haben da erstmal Angst gehabt. Haben wir uns in der Bibelstunde drüber unterhalten, da hatte ich den Text auch schon mal. Die hatten sicher Angst. Aber Paulus hat diesen Schritt gewagt, er hat diesen Schritt gemacht und ist diesen Schritt gegangen. Und ich habe überlegt, was ist das für uns auch eine ermutigende Situation, wenn ein Mensch, so wie Paulus, der so radikal war und ein Gegner von Christus, die Umkehr schafft, dann haben unsere vermeintlich hoffnungslosen Freunde, Partner, Bekannte, Verwandte, Arbeitslosen, Schulkameraden und viele mehr, dann haben die eben auch noch eine Chance. Manchmal und ganz oft schenkt es Gott, dass Menschen umkehren und manchmal sogar ganz radikal. Umkehr vom Weg, der in das Verderben führt. Umkehr von dem Weg, ja, der nicht dieses Ziel hat, der nicht das Ziel erreicht. Und Paulus sagt ganz bewusst dann, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Das ist sein Weg. Diese Umkehr, die hat er vollzogen. Und der nächste Schritt, der dann folgt nach der Umkehr, ist der Vers 14. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Das ist Umkehr. Das ist eins der Ziele, womit Paulus sagt, damit erreiche ich die Vision, damit erreiche ich das Ziel. Ich kann übrigens noch aufschreiben, Philipper 3, 12 bis 21. Und der zweite Abschnitt ist eben das Leben. So langsam lässt mein Stift nach, aber noch erkennt man es. Der nächste Gedanke ist dann tatsächlich das Leben mit Christus. Paulus, er ist umgekehrt und läuft jetzt dem Ziel entgegen. Er lebt mit Christus. Er wird durch ihn und seinen Geist geführt. Und er hat den Trainer an seiner Seite, um das Ziel zu erreichen. Und ich benutze ganz bewusst dieses Wort Trainer, weil wir hier Begriffe haben, wie wir sie aus dem Sport kennen, die Paulus eben auch benutzt hat aus dem Sport. Und das Leben von Paulus ist ein Leben mit Christus, obwohl er diesen Coach ja auch nicht mehr bei sich hatte. Eben, er war in der gleichen Situation wie wir. Er hat zwar den Auferstandenen noch gesehen, aber alles, was danach kommt, dass er angewiesen ist auf Gottes Geist, da war er in der gleichen Situation wie wir heute. Denn Gottes Geist hat sein Leben verändert und bestimmt auch unser Leben. Ja, vielleicht denkst du manchmal, dass dein Leben gar nicht so Christus widerspiegelt, dass das noch viel mehr sein soll. Und da liegst du vielleicht falsch. Denn Jesus ist ja tatsächlich weggegangen, nicht um wegzugehen, damit er eben wieder am schönen Ort ist bei seinem Vater, sondern er ist gegangen, damit ein anderer kommen kann. Pfingsten, da denken wir daran. Gottes Geist kam auf diese Erde und dieser Geist wird Tröster genannt. Und so wurde auch Jesus genannt. Das hat er gemeint und gemacht, damit der Gottesgeist kommen kann. Er, die lebendige Gotteskraft. Und wie wirkt dieser Geist in unserem Leben? Ich habe da neulich eine Predigt angehört von einem Klassenbruder, einem Schweizer Bruder. Ich würde euch die Predigt ja empfehlen, aber die ist auf Schweizerdeutsch. Und wenn es dann darum geht, im Glaube geht es nicht um Öppis, sondern um Öpper, dann würdet ihr wahrscheinlich das gar nicht wirklich verstehen. Also von dem her habe ich zwei Zitate mal mitgebracht und sie ins Deutsche übersetzt. Da heißt es, du kannst nicht ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne zu erwarten, dass auch durch dein Leben ein Stück Himmel in diese zerbrochene Welt hineinbricht. Ja, wenn Christus in uns ist, dann können wir nicht leben und sagen, Gott wirkt nicht in dem Leben, in meinem Umfeld. Wenn Christus in uns ist, dann wird er durch uns handeln. Ja, ist verrückt. Früher wurden ja die Nachfolger von Jesus eben auch so genannt. Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie sind ihm hinterhergegangen. Heute werden wir auch noch so genannt. Aber ist das eigentlich nicht komisch? Denn eigentlich ist das ja gar nicht richtig. Wir gehen zwar gedanklich schon Jesus hinterher, aber wir müssen uns mal bewusst machen, dass dem wir hinterherlaufen, dass der ja in uns ist. Wir werden Christus Nachfolger genannt, das ist auch richtig so. Aber eigentlich ist es komisch. Christus ist in uns, wir brauchen ihm ja noch nicht mal hinterher zu laufen. Durch seinen Geist ist er präsent in meinem Leben. Und schenkt uns Visionen, schenkt uns ein Ziel für unser Leben. Und dieses Ziel, und da spreche ich jetzt mal in Fußballjargon, ist eben nicht nur der Klassenerhalt. Das Ziel ist nicht nur ein internationaler Platz, sondern Paulus will am Ende die Meisterschale in den Händen halten. Und er schreibt das mit dem Stichwort Siegeskranz, Ehrenkranz. Das sind Begriffe aus der olympischen Welt gewesen. Da hat der Sieger so einen Ehrenkranz bekommen. Das war das Beste, was wir erringen konnten. Das hatten wir in der Jungschau neulich mal. Das war das, wo sich alle gefreut haben. Und die Zweiten oder Dritten oder noch schlechter, die sind teilweise auf Wegen nach Hause gegangen, Umwegen, damit sie ja nicht entdeckt werden, weil alles andere, was nicht dem Siegeskranz entspricht, das waren Verlierer. Die haben es nicht erreicht. Und Paulus jagt dem Ziel nach. Er will diesen Siegeskranz erreichen. Und was mich fasziniert, das Leben als Christ, das ist schon Teil seiner Herrlichkeit. Ja, das Leben mit dem Coach, mit dem Trainer an der Seite, das ist das letztlich das Beste, was uns passieren kann. Und dann folgt ein Abschnitt, der von Paulus mit einer ironischen Äußerung beginnt, vor allem wenn man da ein bisschen in den Grundtext hineinschaut. Da heißt es, das muss ich gucken, ja, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Und im Original steht da, wir alle, die der Glaube zu vollkommenen Menschen gemacht hat. Ihr erinnert euch an den ersten Vers, wo er genau den Menschen sagt, wir sind nicht vollkommen. Und hier sagt er das, also wir alle, die vollkommen sind, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Also das Ziel hat er genannt, wir wollen ihm ähnlicher werden. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Jetzt spricht eben Paulus nochmals die an, die meinen, sie sind vollkommen. Ihr denkt doch nur, dass ihr vollkommen seid. Richtet euch doch aus auf das eigentliche Ziel, nämlich Christus. Hier schwingt vielleicht auch ein bisschen etwas von der Sorge mit, die Paulus hat. Und er macht deutlich, hier, ihr müsst nicht auf diese Sonderlehre pochen. Er macht deutlich, dass Jesus da ist mit seinem Geist. Und er macht deutlich, Jesus, er kann und will euch verändern und wird es euch auch zeigen, den richtigen Weg zu finden. Und aus diesem Grund ist der nächste Begriff, der uns zum Ziel führt, das Stichwort Buße. Nächstes Mal engagiere ich jemanden, der schreibt, dann kann man es vielleicht auch besser lesen. Den Andi zum Beispiel. Das nächste Stichwort ist eben Buße. Bei uns ist es vielleicht keine Sonderlehre, die uns auf unserem Weg zum Ziel gefährdet. Aber es gibt doch auch bei uns Dinge, die uns von Gott trennen. Die Bibel, die spricht hier von Sünde. Und wenn wir als Kind Gottes unterwegs sind, dann ist das manchmal und leider auch eine Tatsache, die in unser Leben hineinwirkt. Der sogenannte alte Adam. Das, was wir eigentlich hinter uns lassen, kommt immer wieder und wirkt immer wieder in uns. Und dann noch ein Zitat meines Klassenbruders, der gesagt hat, du kannst nicht ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne damit zu rechnen, dass auch dein Leben etwas von der Zerbrochenheit dieser Welt abbekommt. Auch das ist Fakt in unserem Leben. Die Zerbrochenheit dieser Welt, die erleben wir leider in uns und an unseren Geschwistern auch immer wieder. Auch wenn es Christus nicht will. Aber es ist so, dass diese Welt Einfluss hat auf uns, auf unser Leben. Ja, das Leben auf dem Weg zu Christus, das Leben mit Christus ist nicht immer nur das Leichte. Aber weil das so ist, können wir immer wieder neu anfangen. Wir können auch immer wieder unser Leben neu ihm anvertrauen, wenn es Dinge gibt wie Sünde in unserem Leben, wo wir Buße tun können, wo wir unsere Weste wieder reinmachen können. Das ist ein so großes Geschenk. Ich habe auch in der Bibelstunde haben wir drüber gesprochen und ich habe gesagt, Leute, ist das nicht etwas Geniales? Wir müssen nicht einmal die Entscheidung treffen, müssen dann vollkommen sein. Christus weiß um unsere Fehler und unsere Schwächen. Und er hat uns das Geschenk, Buße als etwas gegeben, was ein großes Geschenk ist. Nicht mehr auf das Alte zu schauen, sondern eben sich auszurichten auf das, was kommt. Und das dürfen wir immer wieder machen. Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal, wir dürfen es immer wieder machen. Und beim Sportler gibt es auf dem Weg zum Ziel auch manche Dinge, die das gefährden. Zu viel essen, Faulheit, undiszipliniert zu sein, zu wenig zu schlafen, zu viel zu schlafen, falsches Essen oder am Ende die vor allem Einfuhr von irgendwelchen verbotenen Substanzen. Und so wie der Sportler den mahnenden Trainer immer im Rücken hat, so haben wir auch den Gottesgeist im Rücken. Nicht unbedingt nur als den Mahnenden, aber eben auch. Er, der uns das aufzeigt, wo unsere Fehler sind, wie es in unserem Text geheißen oder heißt, dass Gottes Geist uns auf dem Weg neu ausrichten wird und uns die nötige Klarheit schenken möchte. Das ist etwas, das ist ein großes Geschenk. Und das finde ich faszinierend. Gottes Geist, der uns führt und leitet, der uns tröstet, der bei uns ist, der uns Gottes Gegenwart vor Augen malt, der uns aber auch eben zurechtweist und zurechtbringt. Und Jesus, der uns diese Möglichkeit geschenkt hat, es auch wieder zurechtzumachen. Und das letzte Ziel, was dann Paulus formuliert, heißt, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Das letzte, kein Zurück. Wir haben also die Umkehr gehabt. Wir haben das Leben mit Christus gehabt. Wir haben das Stichwort Buße gehabt und jetzt den Stichwort, ich will nicht zurück. keinen Schritt zurück. Damals gab es Menschen, die wurden Christ und die sind wieder in alte Strukturen zurückgefallen, Juden oder auch Heiden. Aber ein Sportler zum Beispiel, der einmal etwas erreicht hat, der will nicht mehr zurück. Ich musste da an Usain Bolt denken. Alle, die ein bisschen Olympiade verfolgt haben, haben mitgekriegt, er, ja, dieser locker flockige Typ, der ja seine Usain Bolt Show gemacht hat im Vergleich zu anderen. Und der hat schon bei den letzten beiden Olympiaden jeweils 3 Medaillen gewonnen. Bisher 2x 3 Medaillen, 100 Meter Lauf, 200 Meter Lauf und die Staffel. Und was war also dann das Ziel bei ihm 2016 an der Olympiade? Was denkt ihr? Wie meinst du, Sonja? Erster zu werden. Das Ziel von ihm ist nicht, dabei sein ist alles. Das ist ja das Ziel von manchen an der Olympiade. Dabei sein ist alles, aber nicht für Usain Bolt. Der hat gesagt, ich will 3x3 Goldmedaillen haben und am Ende möchte ich nochmal den Weltrekord brechen, den er schon selber aufgestellt hat. Ich glaube, das hat er nicht geschafft. Aber er hat geschafft, dass er nochmal 3 Medaillen gewinnt. Er hat sich nicht mit weniger zufrieden gegeben. Und umkehren wollte der Kerle schon gar nicht. Und wenn man die Entscheidung für Jesus getroffen hat, dann bleibt dabei. Tut immer wieder Buße. Richtet euch immer wieder neu auf das richtige Ziel. Weicht nicht vom richtigen Pfad ab und kehrt nicht ins alte Leben um. Paulus hat uns also hier was mitgegeben auf dem Weg zu diesem großen Ziel. Wir sollen umkehren. Wir sollen leben mit Christus und das ist ein tolles Leben. Wir sollen das, was uns von ihm trennt, immer wieder abgeben. Und wir sollen keinen Schritt zurückgehen, denn das, was hinter ihm liegt, das, was hinter uns liegt, das ist tatsächlich etwas, das wollen wir nicht. Ja, und das Leben mit Christus ist spannend. Und so wirkt Christus jetzt auch schon in unserem Leben. Ja, das Leben mit Christus ist spannend und Paulus macht sich dann an dieser Stelle zum Vorbild. In den Versen 17 und 18 beschreibt Paulus, dass wir ihn als Beispiel nehmen sollen. Ihn und seine, die mit ihm unterwegs sind. Wir sollen eben auf ihn gucken und uns nicht von den eigenen Begierden überwältigen lassen. Wir sollen Bürger nicht dieser Welt sein, sondern Bürger des Himmels. Und alle die, die das nicht sind, werden in unserem Text hier als Feinde von Christus bezeichnet. Ja, seine Vision, die Unterpunkte, die uns zum Ziel bringen. Und was ist letztlich das smarte Ziel, was uns am Ende erreichen wird? Der erste Gedanke, wir sind Teilhaber an der himmlischen Welt. Jetzt muss ich nach ganz unten. Wir sind Teilhaber der himmlischen Welt. Da heißt es in Vers 14, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und dann heißt es, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Ja, diese himmlische Welt, die wirkt schon jetzt in uns. Das gilt nicht erst für die Ewigkeit, sondern ist jetzt schon ein Teil dieser Welt. Wir sind jetzt ein Teil dieser Welt. Ich erinnere an das erste Zitat meines Klassenbruders, ja, wo es heißt, wir haben Christus in uns und wir wirken. Und wie schon gesagt, sind wir nicht alleine unterwegs. Christus eben in uns. Christus, mein Bruder. Und wenn wir hier zusammen sind, wenn wir hier gemeinsam als Gemeinde dem Ziel entgegengehen, dann ist das ja tatsächlich schon ein Stück Himmel auf der Erde. Unsere Gottesdienste, unsere Hauskreise, Bibelstunden, Jungscherstunden, biblischer Unterricht, da wo wir als Christen mit Christus in uns gemeinsam zusammenkommen, ist das doch schon etwas von dem, was einmal kommen wird. Und ihr Lieben, das, was kommen wird, ist nochmal eine richtig gute Spur, viel besser wie das, was wir hier erleben. Und wenn wir hier Gemeinschaft erleben, wenn wir Gottesdienste erleben, wo wir angesprochen werden, dann können wir da noch maximal was draufsetzen. So gut wird das einmal. Aber wir sind ein Teil dieser Himmelsgemeinschaft. Und da heißt es ganz bewusst, wir sind Bürger des Himmels. Das heißt nicht, wir werden einmal Bürger des Himmels. Und auch das alles, obwohl wir in der Ferne leben. Und ich habe vorhin extra diesen Einschub gemacht, wie die Menschen damals das in Philippi erlebt haben. Das waren Menschen, die waren Römer. Die haben Rom in ihrem Herzen gehabt. Ihre Sehnsucht war Rom. Ihr Denken entsprach Rom. Ihr Leben entsprach Rom. Und doch waren sie nicht in Rom. Und ihnen schreibt er, wir sollen Himmelsbürger sein. Und die haben verstanden, was das heißt, Bürger zu sein von etwas, wo sie gar nicht sind. Ich habe das ähnlich erlebt in meinem Studium in der Schweiz. Wir studierten ja in der Schweiz, wir durften in der Schweiz auch leben. Wir bekamen jedes Jahr einen sogenannten Ausländerpass. Den mussten wir jedes Jahr erneuern lassen, haben sie sich auch zahlen lassen. Also die Schweizer, die sind ja nicht umsonst ganz so arm. Und irgendwie wurden wir halt geduldet, hat man den Eindruck gehabt. Wir hatten in der Schweiz keine Rechte, wir durften wohnen und dort studieren, aber bei irgendwelchen Volksabstimmungen, die es ja in der Schweiz gibt, durften wir nicht hin. Wir durften auch nicht zu Wahlen und wir durften schon gar nicht die Mehrwertsteuer zurückfordern, wenn wir an der Grenze zurück in die Schweiz gegangen sind. Andrea lacht, ihr weiß, was es beinhaltet. Also wir waren Deutsche in der Schweiz. Wir waren Deutsche in der Ferne. Und wenn in Deutschland gewählt wurde, dann wurde zu unserem deutschen Wohnsitz tatsächlich die Wahlbenachrichtigung geschickt. Wir waren Deutsche, obwohl wir in der Schweiz lebten. Und so ist das mit uns letztlich auch, wenn wir als Himmelsbürger hier auf dieser Welt leben. Wir haben diese Himmelsbürgschaft in uns. Wir haben diesen Stempel auf uns. So wie wir den Pass hatten, den Deutschen. Und so sind wir Himmelsbürger. Wir sind Bürger des Himmels und haben hier letztlich eigentlich nur fast sowas wie eine Kolonie. Und der zweite Gedanke, der dem großen Ziel entspricht, ist das Stichwort Retter. Ein schöner Begriff für Jesus Christus, der uns rettet. Christus wird einmal wiederkommen. Da werden wir im Advent, das jetzt kurz vor uns liegt, noch ein bisschen, werden wir daran denken, was es bedeutet, Ankunft zu leben, zu warten. Christus, der einmal wiederkommen wird, der ist nicht auf der Welt gewesen und ist dann wieder gegangen. Er hat verheißen, er wird einmal wiederkommen und wird dann sein Reich aufrichten. Dann werden wir als Himmelsbürger tatsächlich diese Bürgerschaft erleben. Christus wird wiederkommen, sein Volk sammeln und das wird gewaltig und herrlich. Und der letzte Gedanke, mittlerweile muss ich glaube ich mal hier ein bisschen nachlegen, genau, der letzte Gedanke wird dann sein, wir bekommen einen neuen Leib. Er wird unseren vollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Ihr Lieben, was ist das für ein Trost für unsere älteren Geschwister? Da, wo es hier mal zwackt, da zwackt, hier wehtut, hier mir Schmerzen bereitet. Aber auch für ein Trost für alle Prothesenträger, damit meine ich jetzt nicht Gebiss, sondern eben auch die Prothesen, die wir überall im Körper haben, die dann auch Schmerzen bereiten. Ein Trost für alle zu dünn, ein Trost für alle mit mehr. Ein Trost für alle, die sich in ihrer eigenen Haut nicht wohlfühlen. Wir bekommen einen neuen Leib, einen Himmelsleib, der dem Himmlischen entsprechen wird. Was für eine Aussicht, was für ein Ziel. Das ist das Ziel, wo Paulus entgegen will, mit diesen Unterschritten. Und das Ziel ist die Teilhabe. Das Ziel ist, dahin zu kommen, wo der Retter herkommt. Und wir kriegen einen neuen Leib. Ihr Lieben, das ist eine Aussicht, das lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und so malt uns Paulus hier ein Managementkonzept vor Augen, was er vermutlich nicht wusste und auch nicht wollte. Aber wie heißt es so schön? Nichts Neues unter der Sonne. Aber ich fand dieses Bild für mich so eindrücklich, dass wir diesen Weg gehen wollen. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam als Gemeinde diesem Ziel entgegengehen. Und dass wir als Gemeinde schon jetzt etwas von dieser Herrlichkeit erfahren dürfen. Und jetzt habe ich heute recht lange gepredigt. Und somit bin ich am Ende und ich sage ein Amen dazu. So sei es. Das soll in unser Leben hineinsprechen und ich hoffe und bete, dass das mit euch weitergehen wird. Amen.